Bioskop. Hallo ihr Lieben, bevor ich mich vorstelle und es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchte ich euch ein Lied vorspielen von Missy Higgins. Der Song heißt Going North und das passt ganz gut, denn auch für mich heißt es Ab in den Norden. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Willkommen zur neuen Folge des Bioskop-Podcasts von der Austrian Biologist Association. Das ist heute eine absolute Premiere. Es ist nämlich meine erste Podcast-Folge, die ich mache. Ich bin die Lena Fehlinger, und habe gerade meine Masterarbeit am Wassercluster in Lunz am See fertig gemacht. Und ich bin heute im Naturpark Heidenreichsteiner Moor. Ich bin also im Waldviertel, und in die Gegend habe ich mich während meiner Masterarbeit verliebt. Ich war vorher ganz selten in dieser Gegend und nie so bewusst. Und während der Masterarbeit habe ich einige Monate hier verbracht und jetzt arbeite ich auch hier. Und deswegen, ja, sind wir heute gemeinsam hier, und ich bin hier mit der Angelika, die sich Zeit genommen hat für ein Gespräch mit mir. Hallo Angelika.
Hallo.
Und ja, Angelika, erzähl einmal, was machst du da? Wie bist du zum Heidenreichsteiner Moor gekommen? Und was ist für dich, was fasziniert dich am Moor? Was hält dich hier?
Ja, zuerst einmal danke, dass ich das Gespräch mit dir führen darf. Genau, ich arbeite hier im Naturpark Heidenreichsteiner Moor als pädagogische Leitung. Das heißt, ich bin für den Bereich Bildung, Umweltbildung zuständig. Das Ganze über ein Kooperationsprojekt mit dem Naturpark Schrems. Also dort bin ich für die Bildung zuständig. Und ursprünglich bin ich eigentlich Landschaftsplanerin von meiner Ausbildung her, habe während dem Studium schon den Schwerpunkt Naturschutz gewählt und habe mir auch während der Masterarbeit schon mit dem Moor beschäftigt.
Also das wusste ich gar nicht, was man alles erfährt.
Genau. Es war zwar nicht das Heidenreich-Steiner Moor, sondern das heißt Lauer Moor. Das ist ungefähr 5 Kilometer von da entfernt. Und ich habe dort eine Vegetationskartierung gemacht und eben geschaut, wie sich das Moor seit den letzten Renaturierungsmaßnahmen vor 20 Jahren verändert hat.
Mhm. Genau. Super spannend, ja.
Ja, war sehr interessant.
Ja, da sind wir eigentlich schon dann bei meinem nächsten Gedankenpunkt, nämlich ganz viele Leute finden ja das Moor irgendwie gruselig oder vielleicht sogar ein bisschen grauslich. Ja. Mhm. Und was glaubst du, woher kommt das eigentlich?
Ich glaube, dass das ein ganz alter Gedanke eigentlich ist, der irgendwie aus der Vergangenheit kommt, wo das Bewusstsein noch gar nicht so da war, dass Moore so besondere Lebensräume sind, wo es eher darum gegangen ist, dass das einfach unproduktive Flächen, sage ich mal, sind, wo man jetzt keine Landwirtschaft, keine Forstwirtschaft betreiben konnte. Und man konnte sich viele Sachen einfach nicht erklären. Also sie waren einfach gefährlich. Es ist einfach immer wieder was passiert. Man weiß zum Beispiel heute von den Irrlichtern oder Moorlichtern, die man sich ja heute logisch erklären kann. Aber damals war das irgendwie nur was ganz Eigenartiges. Und diese ganze Landschaft, die so anders ist als die umgebende Landschaft, war irgendwie, glaube ich, was ganz, ja, was man sich einfach nicht erklären konnte. Und ich glaube, dass da ganz viel...
Ich kann mich erinnern, ich habe auch Kinderbücher gehabt, wo die Irrlichter die Leute quasi verleitet haben im Moor. Und genau. Das war immer total spooky. Ja. Also das verstehe ich. Ja. Vielleicht kannst du kurz für unsere Hörer die Irrlichter erklären. Was ist das eigentlich?
Ja, also die Irrlichter, das sind kleine bläuliche Flämmchen. Und wie du sagst, früher war eben dieser Aberglaube, dass das... die Seelen von den Menschen sind, die im Moor versunken sind und die versuchen dann andere Menschen auch ins Moor zu locken. Die logische Erklärung dafür ist einfach, das sind diese Gase, Faulgase, die durch diese Zersetzung entstehen und der Sauerstoffabschluss. Und wenn sich die erhitzen, dann können sie die von selbst entzünden und das ist dann wie beim Gasherd so eine bläuliche Flamme, die da kurz aufflackert.
Ja klar, wenn man diese Erklärung dazu nicht hat und einfach nur das da irgendwie vor sich hin tanzen sieht, dann denkt man sich, na servus, ne? Ja, du hast das eh schon erwähnt, also Moore sind ja total spezielle Lebensräume und wir haben da jetzt nicht die enorme Diversität an Pflanzen und Tieren, die dort leben kann. Moore sind Extremstandorte und dementsprechend sind auch die Anpassungen der Tiere und Pflanzen sehr spezifisch. Ja, vielleicht kannst du nur 2, 3 Tiere und Pflanzen vielleicht erwähnen und kurze Erklärung dazu für unsere Hörer, die noch nicht da waren und das vielleicht nicht so kennen wie wir.
Ich glaube, ich fange mit dem berühmtesten an, mit der fleischfressenden Pflanze, die da im Moor vorkommt, und zwar ist das der Sonnentau, der rundblättrige Sonnentau bei uns. Und er ist relativ unspektakulär, wenn man ihn so sieht, weil er relativ klein ist. Aber wenn man
genau, das sagen die Leute immer. Die sagen immer, der ist ja so klein. Ja,
man stellt sich den irgendwie größer und spektakulärer vor. Wenn man ihn aber genau betrachtet, dann ist er durchaus sehr spektakulär, finde ich schon. Alleine das Erscheinungsbild ist irgendwie was ganz Eigenes. Und eben dann diese Anpassung, die er hat, dann diese extrem nährstoffarmen Standorte im Hochmoor, dass es seine Nährstoffe dann einfach über kleine Insekten holt. Also das ist eigentlich ganz beeindruckend, was sich die Natur da einfallen lässt, um sich eben solche Standorte anzupassen.
Ja. Ich habe auch das sehr spannend gefunden, die Moorameisen. Also es gibt ja im Moor extreme Temperaturschwankungen. Es kann sehr, sehr heiß werden, aber es kann auch sehr, sehr kalt werden. Und die Moorameise, deren Zellen gefrieren erst bei minus 27 Grad. Also das sind so die Arktis-Expeditionsameisen. Naja, zu ein bisschen einem unschönen Thema. Es hat ja jetzt diese Flutkatastrophe gegeben in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Und dadurch ist eigentlich bei uns auch, ja, also die in Bayern und in Österreich hat es dann auch extreme Überschwemmungen wieder gegeben. Und dadurch ist jetzt eigentlich der Klimawandel beziehungsweise die Klimakrise wieder in aller Munde, beziehungsweise ja, man kommt eigentlich eh durch keine Woche, wo man nicht irgendwelche verheerenden Artikel liest, wie das Klima sich ändert. Und es ist bekannt, dass die Bodenversiegelung zum Beispiel einen großen Teil dazu beiträgt, dass solche Überschwemmungen immer verheerender werden. Wir sind in Österreich leider Spitzenreiter, was das Verbauen von Flächen angeht. Also ungefähr 13 bis 14 Hektar jeden Tag werden verbaut in Österreich. Und das ist, also ja, Bodenversiegelung ist ein großes Problem und wird auch bei uns immer dramatischere Auswirkungen haben. Was hat das Moor mit dem Klimaschutz zu tun? Und gerade in Bezug auf solche Starkregenereignisse zum Beispiel, was hat das Moor, was spielt das Moor da für eine Rolle?
Ja, das Moor spielt gerade in dem Bezug eine sehr wesentliche Rolle, und zwar auf zwei verschiedene Arten eigentlich. Einerseits in Bezug auf die Starkregenereignisse, das Moor wirkt im Prinzip wie ein großer Schwamm in der Landschaft. Also eine der wichtigsten Pflanzen im Hochmoor ist das Torfmoos. Und diese Torfmoose, die bilden nicht nur einen Großteil der Torfschicht, die abgelagert wird, sondern die können auch große Mengen an Wasser speichern. Und die verursachen das eben, dass das Moor an sich auch dann ganz große Mengen Wasser aufnehmen kann und dadurch eben bei Starkregenereignissen der Regen dann die Wassermengen einfach verzögert erst an die Umgebung abgegeben werden und das Ganze dann ein bisschen abgepuffert wird. Andererseits spielt das Moor auch in Bezug auf den Klimawandel an sich eine wesentliche Rolle, weil Moore ganz wichtige Kohlenstoffspeicher sind, zumindest intakte Moore, die nicht entwässert werden. In dieser Torfschicht, die da über Jahrtausende aufgestapelt wird, ist ja ganz viel Kohlenstoff gespeichert, den die Pflanzen zu Lebzeiten eingelagert haben. Und durch diese unvollständige Zersetzung bleibt er in der Bodenschicht gespeichert. Das Problem ist, durch die Entwässerung, die auch in Österreich früher bei vielen Mooren gemacht wurde und auch heute noch immer weltweit ein großes Thema ist, in Bezug auf den Torfabbau. Durch die Entwässerung wird eben der Torf mineralisiert, das heißt, der wird zersetzt. Und durch diese Zersetzung wird dann der Kohlenstoff, der da drin gespeichert ist, an die Atmosphäre abgegeben als CO2. Und Moore werden dann eigentlich von Kohlenstoffsenken zu Kohlenstoffquellen, also beschleunigen dann nochmal den Klimawandel.
Das heißt, mit dem Torfabbau zerstört man nicht nur einen besonderen Lebensraum, sondern schadet nebenbei auch noch ganz gewaltig dem Klima.
Genau. Und nämlich wirklich ganz gewaltig, wenn man sich da die Zahlen anschaut, nur so als ich finde immer ganz eindrücklich diese eine Zahl, wenn man überlegt, dass Moore eigentlich nur auf 3% der Erdoberfläche vorkommen. Und auf diesen 3% speichern sie aber über 30% des gesamten erdgebundenen Kohlenstoffs.
Ja,
das heißt, mehr als alle Wälder
der Welt. Das ist ein gewaltiger Vergleich, ja, das stimmt. Du hast jetzt gesagt, hast jetzt gerade angesprochen, den Torfabbau, der auch immer noch passiert. Wo wird in Österreich noch Torf abgebaut oder wird überhaupt noch Torf abgebaut? Und wie schaut das auch, sage ich mal, europaweit aus in anderen Ländern?
Also in Österreich ist es zum Glück so, dass kein Torf mehr abgebaut wird, mit Ausnahme eben für Heilzwecke. Also für Moorheilbäder wird auch weiterhin in Österreich Torf abgebaut, im kleinen Maßstab. Europaweit und weltweit schaut die Sache leider anders aus. Also es werden in ganz vielen Ländern noch immer Moore abgebaut. Wir brauchen gar nicht weit schauen. Auch in Deutschland zum Beispiel werden noch immer Moore abgebaut. Und das im großen Stil für verschiedene Zwecke, aber das, was eigentlich das meiste verursacht, ist der Abbau für den Gartenbau, für Blumenerde.
Das heißt, das ist eigentlich was, wo der einzelne Verbraucher seinen Teil tun könnte, damit das nicht vorangetrieben wird, dass man einfach Blumenerde, die Torfzusatz hat, vermeidet.
Genau, das ist auch immer einer unserer Appelle bei den Führungen, dass man wirklich, es ist ein kleiner Beitrag, aber es ist ein einfacher Beitrag, den jeder von uns ohne viel Aufwand irgendwie machen kann.
Genau, ja, genau. Im Naturpark Heidenreichsteiner Moor gibt es ja wie in vielen anderen Naturparks und Nationalparks gibt es auch Führungen mit Naturvermittlern. Und da wird eben versucht, für solche Themen auch zu sensibilisieren, weil viele das ja tatsächlich auch einfach nicht wissen. Das ist ja keine böse Absicht, sondern wenn man das nicht weiß, dann kann man es nicht besser machen. Das Heilmoor, was du jetzt gesagt hast, also ist das wissenschaftlich belegt, was genau in dem Moor dann die heilsame Wirkung haben soll oder warum macht man das eigentlich?
Also da gibt es unterschiedliche Gründe, die teilweise noch nicht alle wissenschaftlich belegt sind. Was wissenschaftlich erwiesen ist, sind einfach die thermischen Eigenschaften, die der Torf hat. Also man kann ihn relativ stark erhitzen, ohne dass er dann auf der Haut Verbrennungen verursacht. Das ist eine Eigenschaft, die nachgewiesen ist und die eben für Gelenkserkrankungen und so zum Beispiel dann angewendet wird.
Aber sonst weiß man nichts über irgendwelche Inhaltsstoffe des Moores, die da eine großartige, bewiesene Heilwirkung haben.
Bewiesen nicht wirklich, ja.
Das heißt, da wird das Moor verwendet und man weiß gar nicht so genau, warum. Es wird zu Recht kontroversiell diskutiert, genau. Wobei die Heiltorfverwendung ja einen sehr kleinen Teil ausmacht und in Österreich da jetzt kein Torfabbau im großen Stil mehr passiert. Man sieht allerdings auch heute noch die Entwässerungsgräben, die angelegt worden sind. Und das war ja schon ziemlich früh, ne, dass das angefangen wurde, diese Moore zu entwässern.
Genau, also im Waldviertel waren wir dann noch relativ spät dran. Aber im Heidenreich-Steiner Moor zum Beispiel ist es nachgewiesen ab 1885 und bis ungefähr nach dem Zweiten Weltkrieg in kleineren Ausmaß wurde abgebaut. In anderen Ländern deutlich früher, aber wie gesagt, im Waldviertel, nachdem die Moore auch relativ kleinflächig waren, ist es dort erst später dann losgegangen.
Ja. Es gibt ja auch Geschichten, dass schon die Römer Moore entwässert haben. Ne?
Genau. Ja.
Also das heißt, es war immer schon ein Bestreben, diese wie vorher schon erwähnt, landwirtschaftlich unproduktiven Flächen irgendwie interessant zu machen, weil es ist ja tatsächlich so, wenn man sich eine Moorfläche anschaut, da wächst nicht wirklich was, was verwertbar ist. Also man kann nicht wirklich was da den Tieren verfüttern. Anbau kann man auch nicht wirklich betreiben. Also das war natürlich immer eine Öd- und Brachfläche, die man da im Besitz hatte. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass das Moor total schützenswert ist. Und jetzt reden wir mal darüber, wie schaut es jetzt eigentlich aus von den Mooren, die es einst in Österreich gab? Was ist da noch da heute?
Wenig, sehr wenig. Also Schätzungen gehen davon aus, dass 90% der ursprünglichen Moorflächen in Österreich bereits verloren sind und von den verbliebenen 10%, dass bereits 2/3 davon gestört sind oder eben durch den Menschen beeinträchtigt. Also es ist eine ganz große Menge. Wenn man sich das bei uns im Waldviertel anschaut, sind ganz viele ehemalige Moorflächen, auf denen sind Teiche angelegt worden. Schon relativ früh, teilweise schon im 12. Jahrhundert zum Beispiel. Und auf anderen Flächen, die wurden eben entwässert und dann aufgeforstet mit Fichten zum Beispiel.
Das heißt, wir haben das Moor eingetauscht für Karpfen und Monokultur.
Kann man so sagen, ja.
Also was bedeutet das, wenn man zum Moor sagt, es ist gestört? Das bedeutet ja nicht, dass das Moor einen Vogel hat, sondern dass der ursprüngliche Moortypus verändert ist. Ja.
Genau. Man kann dann durch diese Entwässerung viele Folgen beobachten. Eine dieser Folgen ist zum Beispiel die zunehmende Verbuschung mit Gehölzen, was teilweise relativ schnell geht, dass also dann wirklich Birken, Kiefern, Faulbaum aufkommen und dann die offenen Moorflächen einfach verbuschen und wirklich dicht bewachsen sind. Man geht allerdings auch davon aus mittlerweile, dass die Waldviertler Moore ursprünglich auch keine ganz offenen Moorflächen waren, wie man sie zum Beispiel aus den norddeutschen Mooren kennt, sondern dass das zum Großteil auch bewaldete Standorte waren, die einfach lichtbestockter Moorwald waren. Also auch ganz wertvoller Lebensraum.
Genau. Der Moorwald ist ja ein geschützter Lebensraumtyp. Ja. Und das ist jetzt bei uns, wird das oft bezeichnet als sekundärer Moorwald. Was bedeutet das?
Sekundärer Moorwald bedeutet einfach, dass sich Flächen, die durch Torfabbau und durch Entwässerung beeinträchtigt sind, dass sie die dann wieder zu einem Moorwald weiterentwickeln. Also diese Flächen, die dann nach dem Torfstechen sich wieder erholt haben und dann als Moorwald eben ausgeprägt sind.
Genau. Und
wie du gesagt hast, dieser FFH-Lebensraumtyp unterstützt.
Und es ist ja so, also wenn ein System, ein natürliches System gestört ist, dann kann man ja durchaus Maßnahmen ergreifen, um dem System quasi auf die richtige Spur zurückzuhelfen. Jetzt ist das so, dass wenn zum Beispiel im Meer Schutzgebiete deklariert werden, dann wird dort einfach gesagt, okay, da darf jetzt keiner mehr fischen und es darf keiner mehr mit dem Boot hinfahren und wir lassen das jetzt einfach in Ruhe. Und dann ist es tatsächlich so, dass innerhalb oft kürzester Zeit die Fischpopulationen sich zum Beispiel erholen. Ist das jetzt beim Moor genauso, dass man einfach sagen kann, so, wir sperren das jetzt einfach ab und dann lassen wir das in Ruhe und dann passt es? Oder muss man da aktiv Renaturierungsmaßnahmen ergreifen und quasi immer am Ball bleiben?
Ja, das ist genau der Punkt. Das mit einfach sich selbst überlassen funktioniert leider nicht, weil diese Entwässerungsgräben, die früher angelegt wurden, das Moor noch immer entwässern. Also die schädigen das Moor auch weiterhin. Teilweise sieht man sie gar nicht mehr, diese Gräben, weil sie oberflächlich recht schnell dann überwachsen mit Torfmoosen. Aber man merkt wirklich, dass die unterirdisch noch immer das Wasser abführen. Das heißt, wir müssen da aktiv eingreifen und wirklich aktiv diese Gräben versuchen abzusperren, mit Dämmen einfach versuchen, den Wasserstand in den Flächen zu stabilisieren und auf ganzjährig auf einem guten Niveau zu halten. Ziel ist natürlich, irgendwann einen Zustand zu erreichen, in dem man dann nicht mehr eingreifen muss. Also es ist jetzt nicht das Ziel, dass wir jetzt auf alle Ewigkeit diese Renaturierungsmaßnahmen da durchführen, sondern dass wir wirklich einen Zustand erreichen, zum Beispiel einen Moorwaldstandort, der sich dann auch von selber erhalten kann.
Ja, und wenn man jetzt diese Renaturierungsmaßnahmen ergreift und das ehemals gestörte Moor kriegt langsam wieder einen Hochmoorstatus, also Hochmoor im Initialstadium ist dann ja schon oft das Erstrebenswerte, dann sind wir eigentlich schon dabei, dass ja das hier eine ganz besondere Ökoregion ist und auch eine grenzübergreifende Region, und zwar mit Tschechien. Wir sind ja hier unweit der Grenze und die Natur hält sich sowieso an keine Grenzen. Und wie ist das in Tschechien? Wie ist da die Lage? Gibt es da viel Zusammenarbeit? Und wie läuft es dort ab mit dem Moorschutz?
Ja, also es gibt tatsächlich da eine ganz gute Zusammenarbeit mit der Tschechien. Und zwar haben wir jetzt wir waren Teil eines großen grenzüberschreitenden Projekts, ein Interreg-Projekt, das von vielen Projektpartnern auf niederösterreichischer und tschechischer Seite gemeinsam abgewickelt wurde. Und im Rahmen dieses Projekts wurden auch bei uns im Heidenreich-Steiner Moor eben Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt. Es wurden Dämme gesetzt in den Entwässerungsgräben. Und es gab dann auch einen grenzüberschreitenden Austausch, wo wir uns mit den tschechischen Experten dann getroffen haben, wo wir verschiedene Exkursionen zu unterschiedlichen Moorstandorten gemacht haben. Und das ist also wirklich sehr spannend, weil die tschechischen Kollegen da teilweise wirklich schon weiter sind als wir. Ist teilweise auch dem geschuldet, dass einfach die Besitzverhältnisse dort andere sind und da der Naturschutz ein bisschen mehr Spielraum hat als bei uns teilweise. Aber es war wirklich ein interessanter Austausch und ich glaube, da können beide Seiten gut profitieren davon.
Inwiefern ist dort mehr im Privatbesitz oder mehr im staatlichen Besitz?
Das waren ja früher alles im Staatsbesitz und das sind also große zusammengehörige Flächen. Und bei uns hat man eben das Problem meistens mit vielen kleinen Einzelgrundbesitzern.
Das ist generell ein bisschen ein österreichisches Problem, habe ich das Gefühl, dass man ganz oft Kleingrundbesitzer hat. Und wenn man sich einmal mit mehreren Grundbesitzer was ausreden muss, dann ist das klar, dass das ein bisschen langwieriger ist, als wenn es nur einen gibt, den das interessiert, was da passiert. Genau. Jetzt ist es ja so, dass Naturschutz jeden was angeht und dass vor allen Dingen die jungen Generationen da auch ganz stark eingebunden werden müssen und sollen und da auch ein enormes Interesse da ist. Also ich kriege das immer wieder mit, wenn man mit Schulgruppen unterwegs ist oder mit Jugendlichen, dass da totales Bewusstsein dafür da ist, was eigentlich, wo der Hut brennt und was eigentlich alles schief läuft. Wie erlebst du das bei den Jugendgruppen, die da in den Naturpark kommen? wie ist das Interesse und wie bringen die sich ein und was ist eigentlich auch der Wissensstand? Also wissen die viel schon über die Probleme, die wir haben in unserer Zeit?
Das ist wirklich sehr unterschiedlich eigentlich. Es gibt Gruppen, gerade die Älteren, die da wirklich sehr informiert sind und sich da sehr engagieren. Gleichzeitig bin ich teilweise wirklich erschreckt, wenn man Schulgruppen hat, wie wenig manche Kinder wissen eigentlich so von der Natur, von der Umgebung. Und teilweise fängt man dann wirklich bei den Basics an, wenn wir durch den Wald gehen, bevor wir zum Moor kommen, mit dem Unterschied zwischen Laubbäumen und Nadelbäumen. Und teilweise ist es dann wirklich sehr erstaunlich, wie entfremdet manche Kinder von der Natur sind eigentlich. Und gleichzeitig merkt man aber, wenn man es ihnen näher bringt und wenn man es ihnen zeigt und erklärt, wie wissbegierig sie sind und wie sie dann eigentlich doch dafür begeistern können.
Ich habe das auch immer so erlebt in der Arbeit mit Jugendgruppen, dass die sind eigentlich so wie unsere Torfmoose mit dem Wasser, sind die Schwämme für neues Wissen. Also die Vermittlungsprogramme, glaube ich, sind da sehr wichtig und haben einen großen, großen Wert, um da eine Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung zu erreichen. Und das Programm, also diese geführten Wanderungen zum Beispiel, das wird ja auch sehr, sehr gut angenommen von den Leuten. Und wir machen das auch sehr gerne. Also es macht auch uns sehr viel Spaß. Uns macht das deswegen so viel Spaß, weil wir gern rausgehen, gern draußen sind und wir auch diese Lust am Draußensein bei unseren Besuchern wecken wollen, bei allen Leuten wecken wollen, mit denen wir zu tun haben. Wie wir vorher ja erwähnt haben, sitzen wir da im Naturpark Heidenrechsteiner Moor und als Naturpark in Österreich hat der auch hier ein Vier-Säulen-Konzept. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen näher bringen, Angelika?
Mhm. Genau, also das ist was ganz vielen Menschen auch nicht bekannt ist. Als Naturpark ist unsere Aufgabe ja nicht nur der Naturschutz, beziehungsweise eben der Schutz vom Moor in unserem Fall, sondern unsere Arbeit gliedert sich wirklich in vier Säulen, die eigentlich gleichberechtigt dastehen. Und zwar ist eines eben die Säule Schutz. Das zweite ist die Säule Bildung. Darüber haben wir ja auch schon kurz gesprochen, eben unsere Programme, die für verschiedene Zielgruppen eben zugeschneidert sind. Und wir versuchen einfach Menschen jeden Alters die Natur und den Naturschutz näher zu bringen. Die dritte Säule ist die Erholung. Also der Naturpark ist auch ein wichtiges Naherholungsgebiet für die lokale Bevölkerung, aber auch als Tourismusziel für Leute von weiter weg wird da gerne genutzt. Und damit einher geht eigentlich auch die vierte Säule, die Regionalentwicklung. Also wir verkaufen in unserem Shop-Bereich zum Beispiel regionale Produkte aus der Umgebung. Wir kurbeln den Tourismus in der Region an, also wir tragen dazu bei. Genau, ganz unterschiedlich.
Genau, das heißt auch, wenn Touristen von weiter her kommen, um den Naturpark zu sehen, dann gibt es Übernachtungen in der Gegend und so weiter. Im Waldviertel ist es ja generell so, dass sehr viel auf sanften Tourismus gesetzt wird und auch auf nachhaltige Tourismuskonzepte, was ja auch sehr am Puls der Zeit ist. Es geht immer mehr in die Richtung, dass auch bei den Touristen ein Bewusstsein dafür entsteht, dass man eigentlich, wenn man verreist, das so nachhaltig wie möglich machen sollte. Das fängt jetzt an bei der Mobilität, ja, dass man die Anreise ökologisch nachhaltig, wenn möglich, gestaltet, aber auch während man dort ist am Urlaubsziel, dass man halt einfach einen möglichst kleinen Fußabdruck hinterlässt. Ne? Und wie ist das in der Gegend auch mit der Zusammenarbeit mit anderen Naturgebieten? Gibt es da Angebote, die Touristen irgendwie denen das erleichtern, mehrere Regionen hier kennenzulernen?
Ja, also es gibt vom Waldviertel Tourismus da eine sehr gute Initiative, wo eben auch die Naturschauplätze beworben werden. Und auch wir, die Naturparke in der Region, versuchen jetzt vermehrt zusammenzuarbeiten. Wir zum Beispiel jetzt in Heidenrechstein konkret mit dem Naturpark Schrems. Da gibt es ein sehr gutes Kooperationsprojekt und wir haben auch gemeinsame Angebote, wo Besucher dann einen Halbtag bei uns verbringen und die zweite Hälfte des Tages im Naturpark Schrems. Also diese Vernetzung zwischen den einzelnen Zielen wird in den letzten Jahren immer mehr und immer besser. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, eben für die ganze Region, diese Zusammenarbeit.
Absolut. Und wie gesagt, also am Anfang habe ich ja schon erwähnt, das ist ein bisschen eine, diese Sendung wirkt ein bisschen wie eine Liebeserklärung von mir an das Waldviertel. Vielleicht ist sie das auch. Es ist wirklich einfach eine herrliche Gegend. Sie wird nicht umsonst das Skandinavien Österreichs genannt. Ich habe beim ersten Mal da rauffahren immer gedacht, okay, also es besteht aus Wald, noch ein bisschen mehr Wald und Fischteichen. Und recht viel mehr gibt es da eigentlich nicht. Das ist natürlich Blödsinn. Es gibt sehr viel zu erkunden und zu sehen. Aber es ist wirklich eine tolle Gegend,
wie so viele andere Orte in Österreich auch. In Zeiten wie diesen haben wir nach 1,5 Jahren Pandemiesituation natürlich alle Lust auf das Meer und auf die Ferne. Und man kann auch zu Hause wirklich schöne Flecken entdecken, nicht nur im Waldviertel, wenngleich diese Region in der Sendung gerade im Fokus gestanden ist. Aber die Naturparke und Nationalparke Österreichs locken allesamt mit ihren ganz eigenen Reizen. Von wilden Flusslandschaften und hohen Bergen in Tirol und Vorarlberg zu den schier endlosen Weinbergen in der Steiermark, den großartigen Waldgebieten in Kärnten, rauf in die Kalkalpen in Oberösterreich und vorbei an den Seen des Salzkammergutes, in den Salzachauen herumgewandert, über das Waldviertel in die Mach, Donauauen und dann runter ins hügelige Burgenland zum Radfahren. Wenn man diese Liste im Kopf durchgeht, und die ist ja tatsächlich noch um einiges erweiterbar, merkt man erst, wie abwechslungsreich und divers Österreich ist. Und das Stichwort Diversität ist ein ganz wichtiges. Denn die Moore zum Beispiel zu erhalten, trägt zur Diversität unserer Landschaft, aber auch der Artengemeinschaften bei. Denn spezialisierte Lebewesen wie der Moorfrosch, die Moorameise, Moorbirken und das Wollgras leben eben, wie der Begriff es schon beinhaltet, spezialisiert in diesen Regionen und geraten unter gehörigen Druck, wenn man ihren Lebensraum verkleinert, entwässert, verbaut und zerstört. Wir haben in Österreich 47 Naturparke mit an den 500.000 Hektar Gesamtfläche, 200 Naturparkgemeinden mit 500.000 Einwohnern. Diese enorme Diversität auch unserer Nationalparke zeigt auf, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wer schon einmal dort war, im Gesäuse, in den Hohen Tauern oder den Kalkalpen, in den Donauauen, am Neusiedlersee oder im Theiertal, der weiß, da kommt man sich vor, als wäre man in ganz unterschiedlichen Regionen dieser Erde. Dabei ist es immer noch das gleiche Land. Unsere Natur ist so wundervoll und wartet nur darauf, entdeckt zu werden, mit allen Sinnen. Geht raus, geht auch mal barfuß wandern, macht die Augen zu, wenn ihr im Wald steht und spitzt die Ohren wie ein Luchs. Riecht an allen Blumen, die euch begegnen auf euren Wegen und erlebt mit jeder Faser, was es heißt, ein Teil eines großen Ganzen zu sein.
Ja, wir hoffen, dass wir jetzt mit dieser Podcast-Folge ein bisschen das Bewusstsein für das Moor geschärft haben, euch ein paar Dinge näher gebracht haben, die ihr vielleicht noch nicht wusstet oder schon einmal gewusst habt und wieder vergessen habt. Und ja, wir hoffen auf mehr Besucher im Waldviertel in dieser tollen Gegend. Und
eine kleine Ankündigung haben wir noch. Und zwar geht es im September beim Podcast weiter in die gleiche Richtung, die wir heute schon angesprochen haben eigentlich. Wir waren heute beim Urlaub und dem Sustainable-Gedanken dahinter. Und im September wird es um nachhaltige Mobilität gehen. Also perfekt eigentlich. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.